Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 24. Oktober 2011 zum Thema Was führte zum Genozid an den österreichischen Zigeunern? Zu Gast ist Florian Freund, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Gastgeberin ist Barbara Grenmeier.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei uns im Kepler Salon. Bei uns zu Gast ist heute der Herr Florian Freund zum Thema Was führte zum Genozid an den österreichischen Zigeunern? Ein sehr umfassendes Thema, wie ich annehme und wie wir bestimmt auch noch hören werden. Vielleicht zu Beginn noch ein paar organisatorische Informationen. Der Herr Keinzel wird wie immer Sie gerne mit Getränken versorgen. Gehen Sie einfach an die Bar, bestellen Sie, was Sie so wünschen und brauchen. Es liegt ein Gästebuch auf. Wir laden Sie herzlich ein, uns Ihre Anmerkungen, Anregungen einzutragen und wie immer die Information in der anschließenden Diskussion bitten wir Sie, das Mikrofon zu nehmen, also zuerst ein Zeichen mit der Hand zu geben, damit wir wissen, Sie möchten gern mitsprechen, sich einbringen. Dann warten Sie bitte, dass Sie das Mikrofon bekommen und fragen Sie ins Mikrofon. Es werden alle Veranstaltungen aufgezeichnet und stehen dann im Internet zum Download zur Verfügung und ja, da ist es ein bisschen mühselig, weil man immer die Frage nicht zur Antwort dazu kennt. Darum bitte um das Mikrofon. Mein Name ist Barbara Grenmeier. Ich bin heute Ihre Gastgeberin hier im Salon. Und wie gesagt, bei mir ist der Herr Freund. Er ist promovierter und habilitierter Historiker und Universitätsdozent am Institut für Zeitgeschichte an der Uni Wien. Seit 1981 arbeitete er immer noch bei geschichtswissenschaftlichen Forschungsprojekten mit. Er war zwischen 87 und 99 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und arbeitet derzeit als freier Historiker unter anderem zu den Themen Kriegswirtschaft, Zwangsarbeit und Holocaust. Damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema, in unserem heutigen Thema. Jene Menschen, die bei uns früher eigentlich sehr landläufig als Zigeuner bezeichnet wurden, sind ja kaum mehr präsent. Am ehesten noch die Roma und Sinti. Und ja, da weiß man auch schon nicht mehr so genau, wo die leben. Dadurch, dass leider vier Roma 1995 in Oberwart umgebracht wurden bei einem Anschlag, ist es nur ein bisschen bekannt, dass da im Burgenland Roma gibt. Sonst ist es eigentlich schon wirklich nicht mehr im Allgemeinwissen verbreitet. Manchmal sieht man auf der Autobahn so Wagenkolonnen mit Wohnwegen dran, mit ausländischen Kennzeichen. Manche kennen auch noch die Durchreiseplätze am Bichlinger See und in Braunau. Ja, und eigentlich verbindet man Zigeuner heutzutage vielleicht nur mal mit Folklore, mit dem Leben in Freiheit, der Wildheit, die man damit verbindet. Oder aber mit der bitteren Armut der Roma und Sinti in Elendsvierteln in Südosteuropa. Das sind so die Bilder, die sich bei mir auftun, wenn ich an Zigeuner denke. Ja, wie ist es dazu gekommen? Da steht ja eine Kultur dahinter, das war ja nicht immer so. Die Vernichtung der Roma und Sinti in der Zeit des Nationalsozialismus hat da einen großen Teil dazu beigetragen. Da gibt es aber eine Dynamik dahinter, die schon viel länger zurückreicht. Ja, und darüber wird uns der Herr Freund jetzt einen Eindruck, einen Einblick geben. Ich bitte Sie darum.
Einen schönen guten Abend. Sie haben ja schon bei der Einleitung unserer Moderatorin gehört, es gibt einfach ein Problem mit Begriffen. Problem, was bedeutet der Begriff Zigeuner, was bedeutet der Begriff Roma und Sinti? Und warum verwende ich hier, auch in diesem Referat, den Begriff Zigeuner? Das ist nicht deckungsgleich. Wenn Sie in der Geschichte ansehen, und darauf werde ich auch dann noch kurz eingehen, war nicht immer deckungsgleich, dass die Personengruppe, die von den Behörden als Zigeuner bezeichnet wurden, mit den Vorfahren der heutigen Roma und Sinti. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Die Definitionsmacht, die haben sich die Behörden nie nehmen lassen. Und sie haben in der Regel nie gefragt, als was sich jemand versteht, ob sich jemand als Roma versteht oder als Rom versteht oder als Sinti versteht. Das hat die Behörden nicht interessiert. In Wirklichkeit, auch letztes Jahr, wie die große Diskussion war über die Abschiebungen in Frankreich, hat es in Wirklichkeit auch niemand interessiert, als was verstehen sich die Menschen, die da abgeschoben werden. Man hat sie pauschal bezeichnet als Roma. Aber was hat sich da geändert? In Wirklichkeit hat sich nur das Etikett geändert. Das Problem heute ist vielmehr, dass oft der Begriff Roma zu einem Begriff wird für eine Schicht, eine Armutsschichte, die verzweifelt versucht, ihrer Armut zu entrinnen, hat aber noch gar nicht etwas zu tun mit einer ethnischen Bezeichnung Roma. Mit dem Begriff Zigeuner ist es völlig klar, über den Wandel der Jahrhunderte, den dieser Begriff mitgemacht hat, wurde dieser Begriff dann zu einem rassistischen Begriff. Trotzdem entkommt man, wenn man Geschichte ernsthaft betreiben will, diesem Begriff nicht. Aber das Wesentliche, und darum habe ich auch das Thema auch so gewählt für heute, ist, dass das Ganze ja in einem großen Prozess passiert. Es geht hier um Genozid, also Völkermord. Und auch dieser Begriff hat natürlich so seine Probleme. Er wird meistens als politischer Kampfbegriff verwendet. Er kommt ja aus der juridischen Sprache und bezeichnet eines der größten Verbrechen, die Menschen begehen können. Also Genozid bzw. Verbrechen gegen die Menschheit. Ich sage nicht Menschlichkeit, sondern gegen die Menschheit. Das, was im Mankind eigentlich gemeint ist in der Juristensprache. Das sind so die größten juridischen Begriffe. Aber ist das für eine historische Analyse geeignet? Und daher, wenn ich spreche von Genozid, dann meine ich eigentlich staatlich inszenierte Massaker. Inszeniert, weil nicht bei allen Genoziden unbedingt der Staat selbst als direkter Akteur auftritt, sondern in verschiedenen Genoziden, wie zum Beispiel in Jugoslawien, wurden Milizen vorgeschickt, wo dann die Staatsorgane sagen können, bitte, die haben doch nichts mit uns zu tun, wir haben keine Befehlsgewalt über sie. In Wirklichkeit waren sie finanziert und befohlen, natürlich von den Staaten. Darum sage ich, staatlich inszenierte Massaker. Jacques Semmelin hat ein sehr bedeutendes Buch zur Analyse von Genoziden geschrieben und beispielhaft an den Massakern an den europäischen Juden, an den Massakern im ehemaligen Jugoslawien und am großen Massaker in Ruanda versucht zu analysieren, welche Dinge diese historischen Phänomene gemeinsam haben. Und auch wenn der ganze Hintergrund äußerst unterschiedlich ist, es gibt verschiedenste Gemeinsamkeiten. Und wenn man dann diese Analyse heranzieht und umlegt auf das Beispiel des Genozids an den österreichischen Zigeunern, dann sieht man, und da folge ich Jacques Semmelin, dass Genozide, Zitat, vor allem aus einer geistigen Aktivität hervorgehen, aus einer bestimmten Sicht des anderen, der stigmatisiert, erniedrigt und gedemütigt wird, bevor man ihn tatsächlich umbringt. Zitat Ende. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ein Genozid beginnt nicht mit 1938, sondern er beginnt Jahrzehnte zuvor, wo genau diese geistige Tätigkeit da ist. Woran bestand diese geistige Tätigkeit? Das Entscheidende ist, dass im 19. Jahrhundert das Wir im Gegensatz zu den anderen neu konstruiert wurde. Dieses neue, nunmehr nationale und bürgerliche Wir, egal ob es jetzt nun Deutsche, Tschechen oder als was sich sonst Menschen in der Habsburger Monarchie verstanden haben, da stellte sich, und da zitiere ich jetzt wieder Jacques Semmelin, durch die Wahrnehmung der Differenz her. Also die Identität einer Gruppe wird dadurch bestätigt, dass eine andere als andersartig abgestempelt wird. Und das ist ja ein klassisches soziales Phänomen. Nicht die Differenz als solche erzeugt den Konflikt, sondern eine bestimmte Wahrnehmung, eine Indienstnahme dieser Differenz, eine Wahrnehmung, die einer Gruppe in einer von ihr als bedrohlich empfundene Situation ihre Identität bestätigen soll. Wie sah das jetzt nun bei den sogenannten Zigeunern aus? Zigeuner waren im 19. Jahrhundert und ich glaube auch später kein besonderes Thema für die Öffentlichkeit. Es war eine zu marginale kleine Gruppe. Allerdings, und man kann auch sehen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das nicht einmal für die Behörden ein Problem. Maria Theresia und Franz Josef II. Haben ja untersagt, den Begriff Zigeuner zu verwenden. Es erst mit der Herausbildung der modernen Territorialstaaten und der damit verbundenen Entwicklung des Rechtswesens, der Modernisierung der Polizei, wurden dann juridische Grundlagen geschaffen, ohne dass der Begriff Zigeuner jemals gefallen ist, die entscheidend wurden für die Verfolgungspolitik gegen Zigeuner zwischen 1850 und 1938 und zum Teil über 1945 hinaus. Es war das Passwesen, Staatsbürgerschaftsrecht und das damit verbundene Heimatrecht und damit wiederum zusammenhängend das Sozialrecht. Also genau das waren Rechtsmaterien, bei denen das Wir und die anderen rechtsverbindlich festgelegt wurden. Wer gehört zu uns und wer gehört nicht zu uns? Wer ist Staatsbürger, wer ist nicht Staatsbürger? Die Neukonstruktion ist dann erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Schwung gekommen. Man konstruierte eine imaginierte Gefahr, die Furcht und Hass erzeugte. Und das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sich steigernd immer mehr. Gegenüber der Zeit von Maria Therese hatte sich was geändert. Maria Therese ist ja nicht so lang vorher, war 70 Jahre vorher, also hat sich wirklich nicht so, hat sich einiges geändert. Hat man noch geglaubt unter Maria Therese und Josef II., es geht hier um eine primitive Rasse, die man durch Erziehung dem Staat nutzbar machen kann. So kommt man im 19. Jahrhundert zu Schluss, dass es sich natürlich um eine primitive Rasse handelt, deren Verhalten unabänderlich durch Vererbung determiniert sei. Also da haben wir genau den Rassismus. Das ist genau, wo Charaktereigenschaften zu genetischen Eigenschaften erklärt werden. Und das Ganze baut jetzt auf den alten antiziganistischen Klischees auf. Und nur wurde das nun rassistisch als unveränderbar interpretiert. Und zugleich diente das Bild vom Zigeunern zur Propagierung und Abgrenzung des neu entstehenden bürgerlichen Subjekts. Es wurde auch notwendig, auch dieses bürgerliche Subjekt zur Eigendefinition musste sich abgrenzen von anderen. Und da entstehen dann genau diese Gegensatzpaare, was ich fleißig, faul. Von den Zigeunern wurde behauptet, dass sie aufgrund ihrer Erbanlage grundsätzlich faul sind. Also das war natürlich gemeint, wir sind natürlich fleißig, ohne dass man das jetzt direkt aussprechen muss. Sie waren einfach die Negativfolie für das bürgerliche Subjekt. Oder gesittet, sexuell freizügig, als Gegensatzpaar. Man hatte angedichtet, den als Zigeuner bezeichneten Personen, sie wären sexuell freizügig. Das zieht sich durch in immer mehr größeren Steigerungen. Das haben auch die Fotografen entsprechend umgesetzt und indem sie angebliche oder Zigeunerinnen nackt fotografiert haben. Natürlich schockierend, auch in der Zwischenkriegszeit, Menschen nackt zu zeigen. Die das natürlich in der Armut gemacht haben. Wenn sie Geld kriegen, stellen sie sich hin, nackt, lassen sich halt fotografieren. Aber das war genau der Gegensatz zur bürgerlichen Tugend der Sittsamkeit. Und dafür wurde es eines der Instrumentalisierungen der Zigeuner. Wichtig bei diesen Instrumentalisierungen dieses Zigeunerbilds ist natürlich deren Funktion gegen die Unterschichten. Sie müssen denken, 1848 waren durch die Revolution die ganzen imaginären Fundamente der Gesellschaft schwerstens erschüttert. Nicht nur das Bürgertum hatte sich bemerkbar gemacht, sondern auch zum ersten Mal auch die Arbeiter. Die Revolution von 1848 konnte noch niedergeschlagen werden, aber die Niederlage der Habsburger Monarchie gegen die Deutschen 1866, da war dann die absolutistische Herrschaft von Franz Josef I. derartig geschwächt, dass er einem Ausgleich 1867 mit Ungarn zustimmen musste und das war auch vor allem das Zugeständnis an die Bürger, eine Verfassung im selben Jahr erlassen musste und dadurch hat er das Bürgertum wesentlich mehr Einfluss als zuvor gehabt. Und mit dem Börsenkrach vom Mai 1873 war die Angst vor dem entstehenden Proletariat wieder akut geworden. Es galt, und es war das Ziel, die Arbeiter vom mobilen Stand, wie das damals geheißen hat, abzuhalten. Die Arbeiter hatten ja keine sozialen Rechte, es hat auch keine Arbeitslosenversicherung gegeben und so weiter und so fort. Das sind ja erst dann spätere Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Sie sind, wenn sie arbeitslos geworden sind, auf der Suche nach Arbeit herumgezogen. Und das wurde als Bedrohung gesehen. Und dementsprechend wurden auf allen Ebenen die Gefahren des Vagantentums beschworen. Und dabei taucht eben dann der Begriff Zigeuner wieder auf. Und Zigeuner als Verstärker, als stärkere Warnung vor diesem Vagantentum. Also ich kann Ihnen da nur ein Beispiel geben. Hier in Oberösterreich, der Kanonikus Dr. Josef Lechner hat in einer Debatte im Oberösterreichischen Landtag 1884 wieder einmal geklagt über die überhandnehmende Vagabundennot. Und da wechselt er in seiner Rede immer wieder hin und her zwischen den Begriffen Landstreicher, Vagant, Zigeuner. Es war noch austauschbar. Der Begriff Zigeuner, den hier der gute Kanonikus Lechner verwendet, war noch nicht ethnisch oder rassistisch aufgeladen. Die Ursache für das Problem, das er gesehen hat, hat er in der Revolution von 1848 gesehen. Und den Verschwinden der zünftischen Ordnung. Und, dann kommt der Lechner zum Schluss, weil er nichts gegen die Vagabunden helfe, so wäre doch die einzige Lösung die Errichtung von Strafkolonien in Übersee. Und es wurde dann die österreichische Regierung aufgefordert, endlich für Kolonien zu sorgen, damit man die Leute dort deponieren kann. Die Instrumentalisierung von Zigeunern gegen die Unterschichten war überhaupt nichts Neues. Also das, wenn man sich den 30-jährigen Krieg und die Zigeunerjagden nach dem 30-jährigen Krieg, das heißt immer, und in sehr vieler Literatur heißt es dann so, dass sind die Zigeuner gejagt worden. Es wurde dort, nach dem 30-jährigen Krieg, waren massenhaft arme Menschen auf den Landstraßen unterwegs, die von Gelegenheitsarbeit, von Diebstahl, sonst was gelebt haben. Es war der Obrigkeit völlig egal, welche ethnische Herkunft das sie waren. Ein Zigeuner war damals die Bedeutung, aha, jemand, der mittellos herumzieht. Und auf das kommt man in Form des Landstreichereigesetzes in Österreich wieder zurück. 1873 wird das Vagabondagegesetz beschlossen, das Landstreichereigesetz, das etwas bestraft, wo niemand geschädigt ist. Das ist aber wirklich eine interessante Geschichte. Da wäre es geschädigt, dass jemand ohne Geld durch die Gegend läuft und sich Arbeit sucht. Aber das wurde zum Strafdelikt. Und das Strafdelikt ist geblieben bis, jetzt raten Sie, 1973 bis zur Brodersschen Strafrechtsreform. Und das war dann eines der Hauptinstrumente, gegen sogenannte Zigeuner vorzugehen. Sie sehen, es vermischt sich da die Bekämpfung der Unterschichten unter dem Deckmantel Zigeuner. Im Landstreichereigesetz wird Zigeuner gar nicht ausdrücklich genannt, aber das ist eigentlich gemeint. Also da in die Richtung geht das. Wie sonst wurden noch das angebliche Zigeunerunwesen, wie es in den Akten heißt, instrumentalisiert. Die Polizei hat ein vehementes Interesse gehabt. Die Polizei hat das als Vehikel verwendet. Neben Pornografie und Menschenhandel waren sozusagen Zigeuner die Begründung dafür, dass man die Polizei endlich aufrüsten muss, modernisieren muss, um die Jahrhundertwende dann das Fingerabdrucksystem zur eindeutigen Identifizierung von Personen einführen muss und so weiter. Das war ein Vehikel, ein Mittel zum Zweck. Hat mit den konkreten Personen jetzt, das sind nur instrumentalisiert worden. Aber was passiert bei der Instrumentalisierung? Die Stimmung, es ist ja wie heute auch, um das gleich auch sozusagen, wenn das einen nicht mehr hilft, muss man immer noch eins draufgeben, immer noch mehr hetzen. Erst dann hat es die gewünschte Wirkung, nämlich die Aufrüstung der Polizei in diesem Fall um die Jahrhundertwende. Also das ist und war natürlich Teil einer damaligen populistischen Politik und ist auch heute typischerweise Teil einer populistischen Politik. Die Indienstnahme des Bildes vom Zigeuner funktionierte stets mit dem geht stets einher mit dem Argument der Gefährlichkeit. Und das ist in dieser Konstruktion des anderen auch immer implizit enthalten. Damit der andere, also die Abgrenzung wirklich funktioniert, der ist gefährlich, gegen den müssen wir, das eigene Kollektiv, sich wehren. Und die erste Maßnahme dieser angeblichen Gefährlichkeit zu entgegnen, war 1888 der Zigeunererlass, des Innenministeriums. Interessant bei diesem Zigeunererlass, es geht noch nicht gegen inländische Zigeuner, denn es gibt drei Kriterien, die da entscheidend sind. Erstens Ausländer, zweitens arm und drittens mobil. Das waren die Kriterien. Und warum dieser Zigeunererlass 1888 erlassen wurde, war ganz einfach. Es hat in Bayern wurde ein ähnlicher Zigeunererlass erlassen, in der Fürstentum Moldau und der Walachei wurden 1855/56 wurde die Sklaverei abgeschafft. Dort waren sogenannte Zigeuner ja bis dahin versklavt und im Eigentum von Klöstern oder im staatlichen Eigentum. Und da und auch das ist, glaube ich, nichts Neues, hat man befürchtet, dass jetzt eine Schwemme von Zigeunern kommen würde. Ich erinnere mich da an den EU-Beitritt Rumäniens, wo auch prophezeit wurde, eine Schwemme von Leuten, also eine ganz dramatische, eine Flut, immer so katastrophale Ausdrücke. Das war damals auch ganz ähnlich. Das Problem beim Zigeunererlass war 1888 dann und der, dass auch der keine wirkliche Definition bietet, außer Ausländer, arm und mobil, wer ein Zigeuner ist. Und letztendlich war es abhängig da von den lokalen Behörden, von der Polizei, abhängig, jemanden das Etikett aufzudrücken oder nicht. Und vor allem aber haben die Behörden das Problem gehabt, jetzt plötzlich in- und ausländische Zigeuner unterscheiden zu müssen. Und da wird dann um diesen Erlass, der durch in der Hauptsache durch Schikane wirken sollte, der durch zwangsweise Haare abschneiden, Zwangsversteigerungen des Eigentums und ähnliche Dinge funktionieren sollte. Da wird es dann natürlich notwendig, Listen aufzustellen von den Zigeunern, die zu uns gehören, also den heimatberechtigten Zigeunern, und denen, die nicht auf den Listen aufscheinen, das müssen also ausländische Zigeuner sein. Da entstehen sozusagen die erste Zigeunererhebung in Österreich 1887. Also schon ein Jahr bevor dieser Erlass in Kraft tritt. Und diese Zigeunererfassung gibt es für das Gebiet Österreichs ohne Burgenland, das hat damals ja noch zu Ungarn dazu gehört, gibt es lediglich eine Zahl von 486 Zigeuner bzw. Zigeunerfamilien in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Kärnten insgesamt. Also eine absolut marginale Gruppe. Die Befürchtungen, dass die Massen plötzlich kommen würden aus Ungarn, wo es natürlich viel mehr gegeben hat, die man dort als Zigeuner bezeichnet hat, waren absurd, weil Ungarn macht ja auch eine Zigeunerkonskription 1893 und da zählt man lediglich 8.900 sogenannte Wanderzigeuner, 20.400 Teilsesshafte und 243.000 dauernsesshafte Zigeuner. Also auch dort für ganz Ungarn eine absolut marginale Gruppe. Und ich verstehe ehrlich gesagt bis heute nicht, warum der Mythos existiert, die sind ja alle nur gewandert. Die waren auch bei uns zum allergrößten Teil immer sesshaft, wenn man sie gelassen hat. Das interessante Unterschied ist jetzt nun der, dass bei der ungarischen Zigeunerkonstruktion, die ungarischen Behörden gehen von einem ethnischen Begriff aus, während die Behörden in den Kronländern, in den österreichischen Kronländern von festhalten daran, dass Zigeuner Leute sind, die mobil sind, weil nur an der Mobilität konnte man sie erkennen. Man konnte sie nicht an der Hautfarbe erkennen, man konnte sie nicht an der Religion erkennen. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Mobilität. Das Interessante ist, dass Mobilität und Armut, das waren so die beiden Kriterien. Die die Definitionsversuche sind dann noch weitergegangen, was immer unbefriedigend war. Sie müssen sich vorstellen, die Behörden beklagen sich, es sollten ihnen möglichst keine Legitimationspapiere ausgestellt werden, war immer die Forderung der Polizeibehörden. Gleichzeitig beschweren sich die Polizeibehörden, dass die keine Ausweise haben. Also diese Double-Bind-Situationen waren ununterbrochen da. Sie beschweren sich, dass Zigeuner sollten keine Gewerbeberechtigung bekommen. Die war ja an Staatsbürgerschaft gebunden, an Unbescholtenheit gebunden und so weiter. Und gleichzeitig beschweren sie sich, dass sie den Heimatgemeinden zur Last fallen. Wenn sie nämlich kein Gewerbe ausüben konnten, konnten sie auch nichts verdienen und sind ihnen zur Last gefallen. Aber damit hat man so systematisch eigentlich so Konflikte, die sich vor allem auf der bürokratischen Ebene abspielen, produziert. Natürlich konnten die Behörden, die Bezirkshauptmannschaften, die Gewerbescheine ausgestellt haben, nicht erkennen. Da geht jemand hin in sein Sonntagsland, beantragt einen Gewerbeschein für ein freies Gewerbe, kriegt den Gewerbeschein. Dass er dann loszieht, war sein gutes Recht. Es hat seit 1848 in den Errungenschaften war ja auch die Gewerbefreiheit, soweit sie auch eingeschränkt war, aber das war ja sein gutes Recht. In der Verfassung von 1867 war die Freizügigkeit garantiert. Das Recht jedes Staatsbürgers, sich von A nach B zu bewegen. Das, was da versucht wurde, ist genau das, was man für eine bestimmte Gruppe, die nie genau definiert war, versucht, diese Grundrechte auszuhebeln. Und das erinnert mich wieder an das, was letztes Jahr geschehen ist in Frankreich. Wenn nach den europäischen Grundrechten rumänische Staatsbürger haben das Recht haben, in alle europäischen Länder zu fahren, dann haben sie einfach das Recht dazu. Punkt. Und nicht der Versuch, über diesen Versuch dann wiederum die Freizügigkeit in Europa einzuschränken. Das ist nämlich das Problem und das ist, glaube ich, was dann als Hintergrund immer wieder dahinter steht. Also diese Definitionen dieser betroffenen Gruppe war für die Behörden unbefriedigend und daher haben sie dann 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, erstmals einen Versuch gestartet, der dann nicht beschlossen wurde oder höchstwahrscheinlich nicht beschlossen wurde, einer neuen Verordnung, die Zigeuner neu zu definieren. Und da heißt dann wörtlich, ich zitiere, als Zigeuner im Sinne dieser Verordnung werden nomadisierende Personen verstanden, die ohne einen ordentlichen Wohnsitz einzeln oder in Familien oder Banden gewohnheitsmäßig umherziehen und sich ihren Lebensunterhalt durch die Ausübung von Wandergewerben und Handel oder durch Bettel und auf andere ordnungswidrige Art und Weise verschaffen. Da fragt man sich natürlich, warum ist bei einer bestimmten Gruppe Gewerbe treiben und Handel ordnungswidrig. Das Interessante ist, im Gegensatz zum Erlass von 1888 sind hier auch Personen inkludiert, die sehr wohl Geld haben, einer legalen Erwerbstätigkeit nachgehen und jetzt plötzlich sollen sie als Zigeuner definiert werden. Der Hintergrund dafür war natürlich auch ein klar ökonomischer und auch wiederum eine Indienstnahme des Zigeunerbildes. Natürlich hatten sich die wirtschaftlichen Strukturen sehr, sehr stark verändert in den zwei, drei Jahrzehnten vor 1916, von dem dieses Zitat stammt. Die Massenproduktion von Gütern hat eingesetzt, die Mobilität wurde durch die Eisenbahn erleichtert, Wandergewerbe war nicht mehr in dem Ausmaß notwendig wie vorher. Großen Ärger haben zum Beispiel wandernde Pferdehändler hervorgerufen, die natürlich Konkurrenz waren, wie auch alle anderen Gewerbe Konkurrenz waren, zu ansässigen Handwerksbetreibern. Das war ein schlichter Konkurrenzgrund. Und mit dem Vorwurf, das sind doch Zigeuner, grundsätzlich haben sie einen unredlichen Lebenserwerb, hat man versucht, da die Konkurrenz auszuschalten. Nur wiederum, langfristig hat es eben seine Wirkung gehabt. Wenn man jetzt kurz noch zur Definitionsgeschichte weitergeht, 1921 wird das Burgenland an Österreich angeschlossen und die burgenländischen Behörden haben natürlich ein ganz anderes Problem gehabt. Die wollten auch im traditionellen ungarischen Verständnis eines ethnischen Zigeunerbegriffs diesen angewandt wissen auf diese absolute Armutsschicht, die im Burgenland existiert hat. Und die haben natürlich dann immer wieder das Problem, was ist die Definition? Die anderen Bundesländer bleiben immer bis 1938 beim Kriterium des Herumziehens, während die burgenländische Landesregierung eine zugeschriebene Ethnizität das Entscheidende war. Letztendlich war es einfach der Willkür überlassen, wer von den Behörden als Zigeuner bezeichnet wurde. Also es kommt vielleicht ein Moment, das ist auch noch wichtig, das ist, glaube ich, sehr unbekannt, den Gerhard Sturz kurz einmal in einem Aufsatz erwähnt hat. Der Begriff Rasse wurde ja wegen einer Auseinandersetzung mit sogenannten Zigeunern ja in die österreichische Verfassung eingeführt, 1921. Und zwar deshalb, weil der Vertrag von Saint-Germain in der englischen Übersetzung in Österreich angewendet wurde, und da heißt es in der englischen Übersetzung Race. Und Race hat im Englischen damals die Bedeutung von Ethnie gehabt. Und dadurch findet dann plötzlich der Begriff Rasse Eingang in die österreichische Gesetzgebung, und der Verfassungsgerichtshof hat bestimmt, dass Rasse rein objektiv als Zugehörigkeit zu einem Volksstamm zu werten ist. Entschuldigung. Und dieser abseits jeder subjektiven Entscheidung durch die Abstammung bewiesen werden kann. Also insofern, und ich erinnere daran dann 1938, 39, wo dann plötzlich dieses Abstammungsprinzip ganz was Wichtiges geworden ist. Das Bemerkenswerte ist, in dieser Periode von 1859 bis 1938, ist der Zigeuner, die zuerst als Plage immer definiert waren, Zigeunerplage heißt dann, zu einer echten Gefahr wird. Dass da die Imagination der Gefährlichkeit in den Köpfen der Antiziganisten Realität geworden ist. Konkurrenz habe ich jetzt schon erwähnt. Das Problem war, und das hat deswegen auch funktioniert, weil natürlich viele dieser Gewerbetreibende und so, die haben sich natürlich durch die moderne Industrieproduktion in ihrer Existenz gefährdet gefühlt. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja auch heute, haben immer die Bevölkerungsgruppen, die unter Modernisierungsprozessen am meisten leiden und auch am wenigsten intellektuellen Zugang haben zur Analyse dieses Prozesses, die neigen dann am allermeisten, würde ich sagen, zu Pauschalierungen, die sehr häufig abseits der Realität sind. Wie wird die Gefährlichkeit konstruiert? Ich zitiere den Abgeordneten Franz Rosa zum Haus der Abgeordneten 1891. Zitat: Die ländliche Bevölkerung wird durch das Umherziehen von Vagabunden und Zigeunern auf eine empfindliche Weise molestiert und geschädigt. Ich kenne in meinem Wahlbezirke, insbesondere im Königshofer Bezirke, Ortschaften, welche das ganze Jahr von dieser Gesellschaft geplagt werden, besonders von den Zigeunern, welche mit ihren Pferden die Wiesen abgrasen, die Kartoffelfelder leeren und nicht allein kleine Diebstähle, sondern auch Einbruchdiebstähle begehen und weiters auch noch durch ihre Wahrsagereien und durch Verpflanzung des Aberglaubens in die Bevölkerung diese außerdem moralisch schädigen und die auch hierbei manchen Groschen aus der Tasche nehmen. Das war so das Niveau der Vorwürfe. Irgendwelche konkreten Delikte hat Rösler ja den Zigeunern nicht vorwerfen können, aber er fordert Strafarbeitsanstalten, Strafkolonien in Bosnien oder in der Herzegowina und so weiter. Und diese Idee wird im Haus der Abgeordneten zugestimmt. Einstimmig weiß ich jetzt nicht, aber die wird einfach in der übergroßen Mehrheit zugestimmt. 1896, die hohe KK-Regierung wird aufgefordert, Anordnungen zu treffen, dass die Zigeuner über Verlangen der Aufenthaltsgemeinde in eine Zwangsarbeitsanstalt untergebracht werden. Also auch hier, es waren vor der schärfsten Maßnahmen gegen eine Gruppe, die damals in den österreichischen Kronländern absolut marginal war. Die Ich sage nur ein letztes Zitat durch die Zigeuner 1902 im Oberösterreichischen Landtag. Die Zigeuner sind ein eigentumsgefährliches Volk, das ist allgemein bekannt. Die Zigeuner ziehen gewöhnlich unter dem Vorwande des Pferdehandels oder als Musiker im Lande herum. Der eigentliche Erwerbszweig ist Bettel und Diebstahl, Heiterkeit. Und es geht dann doch nicht mehr an in der heutigen Zeit, dass man diese Zigeuner, die nur eine Plage und Last des Landes sind, so herumziehen lässt. Es wäre nicht schwer nachweisen zu können, dass die Zigeuner nur spionierenderweise herumziehen und in all jenen einzelnen Bauerngehöften, wo sie ersehen, dass nur ein oder zwei Kinder oftmals ein altes Frauenzimmer zu Hause ist, dort förmliche Überfälle machen. Der schwerste Vorwurf hier ist natürlich das Motiv des spionierenden Zigeuners. Und der kommt aus den Türkenkriegen. Und Sie sehen hier, wie aufbauend auf ganz alten Argumentationen, ohne dass Vorwürfe irgendeine Substanz haben, herangezogen werden, um die Gefährlichkeit zu propagieren. Und prompt stimmt natürlich der Oberösterreichische Landtag einer Resolution zu, dass die Regierung in Wien auf geeigneten Mittel Bedacht zu nehmen habe, um dem immer mehr überhandnehmenden, vielfach auch die öffentliche Sittlichkeit gefährdenden Herumziehen von Schleifern, Bettelmusikanten und Sängern, Gaukeln und Hausieren wirksam entgegentreten zu können. Tatsächlich aber, und das ist dann, wenn man sie berichte, nach dem Erlass von 1888 mussten ja die Landesregierungen jährlich einen Bericht schicken, der wurde zusammengestellt, jeder Gendarmerieposten hat einen Bezirkshauptmann berichtet, der Bezirkshauptmann hat es wieder zusammengefasst, eine Landesregierung berichtet, ein riesen bürokratischer Apparat, die Landesregierungen berichten das nach Wien. Und wenn man sich diese Berichte ansieht, dann sieht man, die Landesregierungen berichten Jahr für Jahr von einem Abnehmen der Zigeunerplage. Also diese Widersprüchlichkeit fällt niemanden auf, will niemanden auffallen, und in der Öffentlichkeit und auch in den tatsächlichen Maßnahmen wird das Gegenteil gemacht, nämlich immer Verschärfung, noch härtere Maßnahmen etc. Sie sehen, also das ist eine reine Konstruktion einer Gefährlichkeit, die selbstverständlich mit den realen Menschen nichts zu tun hat, aber ihren politischen Zweck erfüllt. Jetzt kehre ich wieder mal kurz zu Jacques Semmelin zurück. Nach Jacques Semmelin ermöglichen vier Faktoren den Übergang zur massenhaften Gewalt. Die erste Frage ist, machen die Intellektuellen mit? Darauf werde ich dann noch ein bisschen eingehen. Es geht da um die wissenschaftlichen Mythen. Nehmen Sie nur, was ich Jugoslawien als Beispiel. Da hat die Akademie der Wissenschaften die entsprechende wissenschaftliche Munition durch Bildung eines neuen Serbenmythos geliefert, der dann die Rechtfertigung für Massaker war. Also das ist eine immer wiederkehrende Geschichte. Bei den meisten Genoziden spielen Intellektuelle eine ganz wichtige Rolle. Semmelin sagt, dass der zweite Faktor ist politische Durchsetzung, Rolle der Medien. Also im Falle der sogenannten Zigeuner war das immer nur eine Frage der Prioritäten und Ressourcen. In den Medien, auch in der Zwischenkriegszeit, wurde nicht besonders viel darüber geschrieben, abgesehen von der NS-Zeit, da ist erst recht nichts über Zigeuner berichtet worden, auch Herrn Hitler hat es nicht interessiert. Drittes, sagt Semmelin, ist die Rolle der Religion als oberste moralische Autorität. Ja, im Falle der Zigeuner in ganz Europa haben die Religionen absolut versagt. Nur als Vergleich, zum Beispiel in Ruanda hat die katholische Kirche mitgemacht, bis zu Bischöfen hinauf, die von der Kanzel gepredigt haben, dass das Morden weitergehen soll. Da gibt es eine unglückselige Rolle. Im Falle der österreichischen Zigeuner absolutes Schweigen. Es hat niemanden interessiert. Also, der Semmelin sagt noch, wichtig, entscheidend ist die Gesellschaft zwischen Zustimmung und Widerstand. Und da muss ich konstatieren, es hat immer nur Zustimmung gegeben und de facto keinen Widerstand dagegen. Aber vielleicht noch kurz zur Rolle der Wissenschaft, oder sind wir schon zur Rolle der Wissenschaft. Normalerweise wird immer gesagt, dass Robert Ritter und Eva Justin, die Theoretiker und die Praktiker des Mord, der der Hetze gegen Zigeuner in der NS-Zeit waren. Das waren sie auch. Aber in Wirklichkeit waren sie nur Epigonen eines Österreichers. Und zwar, man hat es hier, und damit will ich dann schon enden, noch ein paar kurze Zitate. Es hat Hans Gross gegeben. Hans Gross hat ein ganz entscheidendes Buch geschrieben, dass das Bild der Zigeuner für die Exekutive in halb Europa bis in die 50er Jahre geprägt hat. Sein Buch wurde von 1893 bis 1945 immer neu aufgelegt. Und da hat er das romantische Zigeunerbild mit den rassistisch-ethnologischen und diesen polizeilich-administrativen, nämlich dem Herumziehen, vereint. Aus dem romantischen Zigeunerbild stammt ja die Vorstellung, der Zigeuner will ungebunden und frei ziehen, wohin er will. Er verlangt nicht, jemanden zu beherrschen, so sagt Hans Gross. Er will aber auch nicht tun, was ein anderer befiehlt. Das rassistisch-ethnologische Bild kommt dann ins Spiel. Der Zigeuner ist anders als jeder Kulturmensch, selbst von der rohesten und vollkommensten Gestalt. So verschieden nun auch die Zigeuner von jedem anderen Gauner, der Zigeuner von jedem anderen Gauner ist, so merkwürdig gleichen sie einander unter sich. Seitdem die Zigeuner in Europa leben, sind sie stets die gleichen geblieben. Das ist eine pure rassistische Aussage und betont natürlich ihre Gefährlichkeit. Er fabuliert, dass sie gegen Krankheiten unempfindlich sind und dass sie gegen Syphilis, zwar Syphilis haben, aber daran nicht erkranken und so, reine Fantasien. Die Zigeuner wären, und das ist auch bei Gross noch wichtig, dann wo Zigeuner wären, so meinte Gross, sei ein eigentümlich unverkennbarer, lange haftender Geruch typisch, den niemand vergisst, der ihn einmal wahrgenommen hat. Er soll dem, wie es heißt, ebenfalls charakteristischen Negergeruch in etwas ähnlich sehen. Dieser Geruch erinnere an Fettgeruch mit Mäuseduft verbunden und könne sogar als Nachweis von Verbrechen dienen. Und interessant, bei Gross findet sich schon die Wendung, er unterscheidet die Wanderzigeuner in Siebenbürgen, dass die ein gutes Stück besser sein könnten als unsrige. Damit folgt Gross der romantischen Vorstellung, dass in der von der industriellen Revolution, in den von der industriellen Revolution noch wenig betroffenen Gebiete, echte Zigeuner, also unverdorben durch die Zivilisation, edle Wilde, wie dieses romantische Bild, das man auch beim Winnetou und was ich überall findet, der genau auch in der Zeit geschrieben hat, edle Wilde anzutreffen wären. Und diese Unterscheidung finden Sie dann wieder bei Himmler 1942, bei der Vorbereitung der Deportation nach Auschwitz. Danke.
Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Ausführungen. Eine Frage, die sich für mich dann gleich anschließt. Sie haben uns jetzt sehr gut aufgezeigt, wie hat das so weit kommen können. Gibt es Zahlungen, Schätzungen dafür, wie viele Zigeuner, was auch immer man jetzt genau darunter versteht.
Das ist das Problem, ja.
Vor der Zeit des Nationalsozialismus in Österreich gelebt haben und wie viele dem dann zum Opfer gefallen sind.
Ja, das Problem ist, wer ist ein Zigeuner? Das ist das alte Problem. Sehr lange wurden immer wieder gezählt, die ganze Zwischenkriegszeit lang. Gerade im Burgenland, wo ab 1924 in der Steiermark 1943, im Burgenland 1924 wurde die Daktyloskopierung, also die Fingerabdrücke, systematisch gesammelt. Ab 1925 wurden die Zigeuner im Burgenland alle fotografiert. Es war letztendlich eine politische Frage. Wie viele wollte man haben? Um Sachen politisch durchzusetzen, muss man natürlich die Zahl möglichst hinaufschrauben. Das ist völlig klar. Und daher, alle diese Zahlen, man kann überhaupt nicht einschätzen, was ist da jetzt die Fantasie der Beamten, wen sie da gerechnet haben, wen nicht. Man kann ausgehen davon, und das auch die Nationalsozialisten gehen davon aus, dass es in ganz Österreich ungefähr 11.000 Zigeuner gibt, davon im Burgenland 9.000. Und ich kann nachweisen, dass von diesen 11.000 ungefähr 1.500 überlebt haben. Dürfte ziemlich genau sein. Es hat ja 1948 dann noch einmal eine Zigeunerzählung gegeben. Also darf man nicht glauben, dass der ganze Prozess sofort mit 45 zu Ende war, sondern man hat ja die Nationalsozialisten haben den Erlass von 1888, 1938, 39 abgeschafft und ihre eigene Gesetze und Verordnungen erlassen. 1945 wurde der Erlass von 1888 wieder in Kraft gesetzt. Und der hat ja vorgeschrieben, dass man Evidenz halten muss und dann finden sich bis Anfang der 60er Jahre von den Gemeinden die Meldungen über die Zigeuner im Ort. Und 1948 hat diese Zählung ergeben und die ist dann aufgeschlüsselt nach KZ-Überlebenden und welche KZs, das sie überlebt haben, waren 860 im Burgenland. Also insgesamt dürfte die Zahl von 1500 Überlebenden in etwa stimmen.
Ja, ich glaube, das lässt uns alle in großer Betroffenheit zurück. Generell finde ich die Thematik auch sehr berührend, weil es ja einfach Muster sind,
die sich wiederholen, ja.
Wo man sagt, ja, einerseits betrifft es die Zigeuner und hat es auch wieder die Zigeuner betroffen, andererseits kann man das ja in anderen Fällen auch immer wieder beobachten, wo Menschengruppen instrumentalisiert werden, um dann, ja, was auch immer damit zu erreichen.
Ja, es sind immer wieder verschiedenste politische Zwecke dahinter, das können ganz unterschiedliche politische Konstellationen sein. Das Wesentliche, glaube ich, ist, und das ergibt auch die Analyse von Jacques Semmelin, ist, dass diese Prozesse sind nicht unumkehrbar. Diese Prozesse sind davon abhängig, und bei allen Genoziden kann man das sehr genau beobachten, sind davon abhängig, ob es in einem Land eine Zivilgesellschaft gibt, die protestiert, ob die Medien protestieren, ob international protestiert wird. Da sind alle Täter sind sehr hellhörig darauf. Und Hitler hat er selber gemeint, wie es um den Massenmord an den europäischen Juden gegangen ist und ist er von ihm relativ verlässlich überliefert, gesagt, wen kümmert der Mord an den Armeniern? Und der Mord an den Armeniern 1917 in der Türkei war natürlich ein ganz klassisch staatlich inszeniertes Massaker und das hat niemanden gekümmert. Das hat keine Konsequenz gehabt. Der Unterschied heute ist halt der, es gibt heute eine Völkermordkonvention von 1948, es gibt heute ein Bewusstsein in den meisten Ländern, was bedeutet Völkermord, was bedeutet Verbrechen gegen die Menschheit und das ist der eigentlich große Fortschritt heute, so mangelhaft er ist, aber man muss froh sein, die Genozidkonvention haben die Amerikaner erst in den 80er Jahren unterschrieben. Das ist, muss man auch dazu sagen, das war ja nicht selbstverständlich, dass es unterschrieben wird, aber von 1948 bis Mitte der 80er Jahre haben sich die Amerikaner Zeit gelassen, diese Konvention, die sie selber mit ausgearbeitet haben, zu unterschreiben. Beim Statut von Rom, und das ist der Internationale Strafgerichtshof, ist eine der großen Errungenschaften der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, der ja Völkermord strafbar macht, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen strafbar macht. Und auch Staatsoberhäupter zur Verantwortung ziehen kann. Bei allen Mängeln, die es gibt, dass nicht ausgeliefert wird, dass Russland, China, USA dieses Statut von Rom nicht unterzeichnet haben. Aber man kann hoffen, dass sie es vielleicht in 20 Jahren tun, wenn noch drei große Völkermorde passieren, vielleicht unterzeichnen sie es dann. Aber im Prinzip, auf der juridischen Ebene gibt es Fortschritte und ich glaube auch schon, dass solange es so Zivilgesellschaften gibt, solange es demokratische Gesellschaften gibt mit einer halbwegs wachen Öffentlichkeit, könnten Völkermorde verhindert werden. Beispiel Ruanda vielleicht, da hat ja Clinton vor ein, zwei Jahren dann ein Interview gesagt, sieht er selber als den größten Misserfolg seiner Präsidentschaft, das nicht verhindert zu haben. Die USA haben da deswegen nicht eingegriffen. Sie hätten Truppenmanövers in der Nähe gehabt, ein paar hundert Kilometer weit weg, aber aus budgetären Gründen haben sie nicht eingegriffen. Es waren 800.000 Menschen innerhalb von 11 Wochen. Die Franzosen, soweit ich das überblicke, haben die Franzosen bis zuletzt das Werkzeug fürs Morden geliefert. Geschäft ist Geschäft. Ja, wenn Sie das Beispiel Kambodscha ansehen, das Beispiel Kambodscha, wo der Hintergrund nicht jetzt so Fragen der identitären Reinheit sind, die da bei den Zigeunern und den Morden an den europäischen Juden eine ganz große Rolle spielen, sondern da ist die Reinheit der Partei. Dort hat man natürlich gewusst, was los ist. Der Völkermord, der 1975 beginnt, endet 1979 dadurch, dass die vietnamesischen Truppen einmarschieren. Das Motiv war unter anderem auch, diesen Völkermord, der ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer gefallen ist, zu stoppen. Abgesehen davon, dass das Pol Pot-Regime andauernd vietnamesisches Gebiet überfallen hat und dort Massaker angerichtet haben. Die Amerikaner sind danach hergegangen und gegen die bösen Vietnamesen haben sie angefangen, Pol Pot zu unterstützen. Also da, dieser Zynismus der Großmachtpolitik und überhaupt der Zynismus der internationalen Politik, finde ich, ist eine der Hauptursachen, dass es dass es Völkermord gibt. Völkermord ist Teil der Politik und ist bei in vielen Gegenden akzeptierter Teil der Politik. Und das, was sich da jetzt ändert, das war, was ich davor. In Darfur tut sich die sudanesische Regierung nicht mehr so leicht. Das finde ich wiederum einen gewissen Fortschritt. Aber es hängt alles davon ab, ob die Öffentlichkeit, ob die Medien berichten. Ruanda war zum Beispiel ein Beispiel, wo, das hat man in CNN live mitschauen können. Der CNN hat Reporter dort gehabt, aber es hat einfach sonst niemand berichtet darüber. Also das ist wirklich das Frappierende. Aber davon hängt alles ab. Man darf nicht glauben, dass die internationale Politik oder nationale Politik, die, wenn es ihnen nützt, sind die absolut zynisch. Das würde ich, egal von welcher politischen Richtung, einmal behaupten. Und es hängt einzig und allein davon ab, vom Engagement von Leuten, das zu verhindern. Man darf sich von dieser politischen Elite nichts erwarten.
Wir haben eine Frage.
Sie haben das negative Bild, das die Behörden von den Zigeunern dargestellt haben, relativ deutlich herausgestrichen. Jetzt kann ich mich natürlich erinnern, das ist auch ein romantisches Bild. Darauf sind Sie ganz am Schluss bei dem Buch vom Herrn Groß eingegangen. Der Zigeuner gibt, also in der Operette wird er der Zigeuner als der große Musiker, als der Freiheitsliebende. Es gibt fast keine ungarische Operette, in der die Zigeuner nicht eine prominente Rolle spielen. Also dieses romantische Bild im Gegensatz zu dem gefährlichen Bild. Ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, wie man dann einen so romantisch verklärten Zigeuner umbringen kann.
Ja, die Zigeunerromantik in Ungarn hat es natürlich noch andere Gründe auch. Also in der ungarischen Gesellschaft hat es natürlich auch Rassismus alles gegeben, aber Zigeuner waren eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hinein wesentlich mehr integriert. Die waren dort, sie haben verschiedenste Berufe gehabt. Sie haben dann in der Revolution von 1848 hat es sogar eigene Zigeunerbataillone gegeben, die gegen die Habsburger gekämpft haben. Und daraus kommt auch sehr, sehr stark das Faktum, dass dann in Ungarn Zigeuner sozusagen symbolisch für das Ungarntum gestanden ist und die Musik der sogenannten Zigeuner dort zur typisch ungarischen Musik geworden ist. Aber das ist eine ganz andere Entwicklung als im übrigen Europa. Also am Balkan, da ist es wirklich, das ist eine andere Entwicklung. In Österreich und Deutschland und so, da löst, also das Problem des bürgerlichen, die Entstehung des bürgerlichen Subjekts, löst, braucht ein Negativbild. Und das ist, glaube ich, da das Entscheidende, was da passiert. Das romantische Zigeunerbild ist ja nur, sind ja nur die Sehnsüchte der Bürger, die sie sich nicht erfüllen trauen. Also es ist ja auch eine Art von Abgrenzung. Die Freiheit, die man sich selber nicht zu nehmen traut. Also das ist ja höchst problematisch und da ist der Schritt zu denen, vor denen man sich ja abgrenzt, ne? Weil ich muss ja was arbeiten, ne? Die sind frei und ziehen herum. Das ist ja das gegenteilige Bild von dem, was das bürgerliche Subjekt für sich beansprucht. Und das ist eine Art von Abgrenzung, die halt sehr einfach und sehr schnell umschlagen kann in die totale rassistische Abgrenzung. Also ich glaube, das ist wirklich so die nur die andere Seite der Medaille. Es ist ähnlich wie beim Philosemitismus, die in Wirklichkeit als Hintergrund natürlich den Antisemitismus haben.
Wir haben ganz vorne eine Frage. Und dann der Herr dahinter.
Danke. Also es hat mich ein bisschen erinnert, also ich ziehe vielleicht mal so einen Vergleich zu den Hottentotten, die 1905 im Artgenozid ausgerottet wurden, wo es einen Bericht gab im Parlament, glaube ich, vorher, 10 Jahre vorher, dass die Leichtlebigkeit und die gegenseitige Hilfsbereitschaft einfach hier diesem strengen Reglement, also unter dem wir ja leben, schädlich ist und dass deswegen also Menschen, die also mehr Heiterkeit, Freiheit und dann wird ihnen einfach auch Diebstahl unterstellt und vielleicht haben sie ja auch schon mal gestohlen oder so, sagen wir das Eigentum, also bei uns ist das Eigentum ja eins der wie soll man das ausdrücken? Also sagen wir mal, das haben wir ja so installiert, das ist ja fürchterlich. Also wenn ich in die Sauna gehe zum Beispiel, dann sind alle Betten schon belegt mit Handtüchern. Also sagen wir mal so, sind wir Besitzer von was?
Ja.
Und das stören natürlich Menschen, die mobil sind. Und wenn die dann auch noch arm sind, erstmal so vom Gefühl her, sind die dann für andere bedrohlich. Und das wird dann immer von den Apparaten benutzt, weil man uns ja zwingen will, in irgendwelchen Bereichen zu bleiben, damit sie weiter daran wachsen. Also deswegen gibt es ja noch kein Grundeinkommen, also um das mal so zu verdeutlichen. Danke.
Dankeschön.
Breitl. Eine der populärsten, insbesondere französischen Opern, lebt ja auch zumindest teilweise von der Zigeunerromantik. Und der Librettist dieser Oper ist, glaube ich, ein Franzose. Der Komponist ebenfalls, spielen dort die Oper, aber ausschließlich im Raum Sevilla. Und hat es vielleicht dort eine kleine Volksgruppe zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Oper gegeben, die man als Volksgruppe von Zigeunern bezeichnen könnte? Oder muss man in heutigen Zeiten das Wort Zigeuner generell durch Roma und Sinti ersetzen? Und was ist der Unterschied einerseits zwischen diesen beiden Begriffen und andererseits zum wahrscheinlichen Überbegriff Zigeuner?
Dankeschön.
Ja, vielleicht also, soll man sammeln.
Sie können gerne darauf eingehen.
Vielleicht also noch kurz gern. Ich habe jetzt lange zum Begriff Zigeuner ja gebracht, dass das ändert sich über die Jahrhunderte die Bedeutung sehr sehr stark. Manchmal sind große Gruppen gemeint, große Gruppen, die herumziehen. Es hat nicht unbedingt was mit irgendwelchen ethnischen Zuschreibungen zu tun. Ich glaube, da habe ich jetzt schon einiges gebracht. Die Bezeichnungen Roma und Sinti sind Eigenbezeichnungen. Das heißt also, die Sinti, das sind die Leute, die früher eingewandert sind, die sehr stark, die in Deutschland, also in Mitteleuropa gelebt haben, teilsesshaft, sesshaft, je nachdem, wie was ökonomisch möglich war, die sich kulturell und sonst sehr, sehr stark abgegrenzt haben von den Roma, nämlich auch der Volksgruppe der Roma im heutigen Sinn, am Balkan, die von den Sinti, weil die Deutsch gesprochen haben, sich überlegen gefühlt haben, da hat es sehr starke Abgrenzungen gegeben. Die beiden Gruppen gibt es nach wie vor, soweit die überlebt haben. Aber stärker denn je eigentlich arbeiten die zusammen. Es geht schließlich, haben ja alle unter der Verfolgung gelitten. Ich glaube, es ist der Respekt, den ich habe, wenn eine Gruppe da ist und sagt so, wir bezeichnen uns als Volksgruppe, wir als nationale Minderheit und wir bezeichnen uns als Basken oder als Roma oder als Sinti, dann sagen wir, na gut, das muss ich natürlich akzeptieren. Sie sagen und belegen ja auch und zeigen das ja auch gerne, dass sie eine eigenständige Kultur haben, häufig eine eigene Sprache haben. Und so denke ich mir, das ist eigentlich der normale Umgang, den man haben sollte mit anderen Gruppen, die sich halt anders definieren, eine andere Identität haben und sagen, na ja gut, das akzeptiere ich natürlich, warum nicht? Also das ist ja, macht ein zivilisiertes Zusammenleben erst möglich. Das historisch gesehen kann man schwer unterscheiden, was ich also man kann nur von der Annahme ausgehen im 19. Jahrhundert, naja, die Leute, die da in Rumänien waren, waren natürlich zum größten Teil die Vorfahren der heutigen Roma, aber ich kann sie nicht fragen, als was sie sich selber verstanden haben. Der Unterschied auch zum Verfassungsgerichtshof des Jahres 1921, wir haben heute ein Bekenntnisprinzip. Wenn sich heute, ich habe bei Volkszählungen schon angekreuzt, Slowene, in Solidarität mit den Slowenen, warum auch nicht? Ne? Ich habe angekreuzt Roma und Sinti, warum auch nicht? Also das ist meine Freiheit. Und ich glaube, man sollte nicht zu viel Wind drumherum machen. Zigeuner ist auf jeden Fall in der Konnotation heute auf jeden Fall ein rassistischer Begriff. Ich würde nicht hergehen und sagen, du bist ein Zigeuner. Es gibt allerdings manche, die sagen, ich bin ein Zigeuner. Das ist immer ein Problem. Also ich würde niemanden den Begriff aufzwingen, aber ich plädiere für den offenen Umgang, aber im Bewusstsein, dass das für die von der Konnotation her ein rassistischer Begriff ist.
Dankeschön. Ich bin in einer österreichischen Hauptstadt auf ein paar interessante Beispiele gestoßen zur Ambivalenz der österreichischen Bevölkerung zu diesem Thema. Da gab es ich bin neu dazugezogen, habe mich noch nicht ausgekannt und bin gestoßen auf eine Straße, die hieß Eichbachgasse und endete mit der Hausnummer 197. Und dann stieß ich laufend auf den Begriff Eichbachgasse 900, also weit nach 197. Und das wurde immer so komisch ausgesprochen. Und dann habe ich mich mal interessiert und bin auf eine Siedlung in der Au gestoßen, also weit weg von der Eichbachgasse 197 kam die Eichbachgasse 900. Und das war eine große Siedlung, in der etwa zu der Zeit 166 Menschen lebten. Darunter, denke ich, eine ganze Reihe klassischer Zigeuner nach österreichischer Diktion und auch andere, die im Laufe der Zeit dazugestoßen waren. Die haben sich dort in der Au angesiedelt, illegal natürlich, also ohne den staatlichen Vorschriften zu entsprechen, aber die Stadt wusste nichts Rechtes mit ihnen anzufangen. Und ich habe dann also eine ganze Menge Beispiele erlebt für diese Ambivalenz. Da kam also dann Oberwart und der Mord an den vier Roma dort. Und da habe ich plötzlich erlebt, wie die gleichen Polizisten, die vorher aufgepasst haben auf diese Siedlung, auf diese Zigeunersiedlung, dass vielleicht dort jemand zu erwischen wäre bei irgendwas Schlimmem oder so, die gleichen Polizisten haben dann den Auftrag bekommen, diese Menschen zu bewachen. Und auf einmal von einem Tag zum anderen waren die unglaublich freundlich dort in der Siedlung. Eins von diesen Beispielen. Und dann war noch ein tolles Beispiel, also es gab immer wieder Diskussionen, ja, was soll man machen mit denen, soll man denen jetzt ordentliche Wasserleitung legen oder soll man sie aussiedeln oder soll man sie überhaupt rausbeißen, und da hat dann die Stadt eine ideale Möglichkeit gefunden, nämlich Bauschutt dort in der Siedlung aufzuwerfen. Das hat dann dazu geführt, dass die ohnehin nicht befestigten Wege dann noch dreckiger, noch feuchter geworden sind. Und schön langsam sind dann die Bewohner etwas weniger geworden. Meines Wissens besteht diese Siedlung noch immer dort, sie ist allerdings viel kleiner. Diese Ambivalenz, die wir auch sonst in vielen Dingen beobachten, ist das typisch österreichisch oder ist das nach Ihrer Beobachtung allgemein so?
Dankeschön. Herr Freund.
Wenn ich das wüsste. Ja, dass es typisch österreichisch ist, ist völlig klar. Das Beispiel ist ja nicht aus der Zwischenkriegszeit, sondern es handelt sich ganz offensichtlich um was Aktuelles. Und daher, das Interessante und das Gute dabei ist, dass Behörden, auch eine Polizeibehörde, zumindest ambivalent agiert. Sie hätten ja so weitermachen können wie vorher auch. Also das ist das Gute dran und das zeigt natürlich, dass Öffentlichkeit was bewirken kann. Also das, aber ich denke, es ist jetzt, weißt du, wenn ich so Beispiele sehe von Italien oder auch von Frankreich, wo es zum Teil von den Kommunen eine ganz vernünftige Politik gibt gegenüber diesen Armutsflüchtlingen aus Rumänien, und das sind sie, das sind Formen dort von extremster Armut, die flüchten daraus, und die Verbindung von dem, aha, extreme Armut ist gleich Roma, das ist das Problem. Die flüchten vor extremster Armut, weil die dortige Regierung nicht willens ist, irgendetwas für diese Bevölkerungsgruppe zu machen. Deshalb flüchten sie. Warum setzen die europäischen Regierungen, nicht die rumänische Regierung, unter Druck, etwas für diese Bevölkerungsgruppe zu tun? Nur eine Dekade der Roma zu proklamieren und dann nicht zu kontrollieren, was dort gemacht ist, das ist zu wenig. Aber dieses Ambivalente, hat es da häufig gegeben, dass Kommunen eine vernünftige Politik gemacht haben, nur dann der Befehl von oben gekommen ist, in dem Fall von ganz oben in Frankreich, die Polizei hat das Camp zu räumen, als symbolischen Akt, das ist ja Symbolpolitik, als symbolischen Akt vor der Presse. Und es ist natürlich auch eine klare Entscheidung, wenn die italienische Regierung unter Berlusconi sich dazu entscheidet, Roma-Siedlungen, also Siedlungen von Armutsflüchtlingen aus Rumänien in Rom nicht mehr zu schützen. Das heißt natürlich, die genießen nicht mehr den Schutz des Staates, und das ist, sondern hat es ihm dann den Mob gegeben, die dann mit Molotow-Cocktails angegriffen haben, sie nicht zu schützen, dass Personen nicht mehr den Schutz des Staates haben, das ist ein ganz, ganz gefährliches Zeichen. Das können Sie in Ungarn beobachten, in der Slowakei auch beobachten, da gibt es solche Vorgänge, auch in Bulgarien. Das sind Zeichen einer extremen Eskalation, wenn sich der Staat zurückzieht und bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr schützt. Und das ist so ein absolutes Alarmzeichen, weil dann sind die nächsten Stufen zum Genozid nicht sehr weit.
Ja, also ein Teil meiner Frage ist, glaube ich, schon beantwortet, aber Sie haben viel gesprochen über das 19. Jahrhundert, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was ist die, wenn man jetzt aus österreichischer Sicht in den Osten sieht, in den Südosten Europas sieht, Gegenden, die jetzt seit 20 Jahren nicht mehr kommunistisch sind, die seit fast 10 Jahren bei der EU sind, was ist jetzt die Perspektive eines Zigeuners und Anführungszeichen in diesen Gegenden? Haben die Möglichkeit, dass die irgendwie partizipieren an einer wirtschaftlichen Entwicklung, die doch stattgefunden hat in den letzten 15 Jahren?
Also vielleicht muss man da, ich habe immer das Problem, ich forsche über die Folgungspolitik, welche Politik führt zu einem Genozid? Dass welche realen Möglichkeiten Politik im Gegensatz dazu hätte, ne, interessiert mich natürlich immer heftig. Und natürlich gäbe es Möglichkeiten. Und natürlich ist auch klar, dass eine Bevölkerung, eine Schicht von extremer Armut, und es ist weltweit, egal welcher Nationalität, welcher ethnischen Zugehörigkeit es ist, Leute in extremer Armut resignieren zu einem großen Teil, geben sich auf. Da kann man nicht mehr mit den üblichen, da kann man nicht mehr erwarten, auch ab einem gewissen Punkt, dass die jetzt so funktionieren wie das gute bürgerliche Subjekt. Also das sind dann reale soziale Probleme, wenn es den Willen gäbe, etwas zu ändern, ich glaube auch, dass es gerade in Rumänien, Bulgarien, gibt es eine relativ große intellektuelle Schicht aus der Roma-Minderheit, die sehr genau wissen, was man tun könnte. Aber die werden nicht gefragt. Also da ist ja auch das Problem. Es ist auch ein Problem der Vertretungen. In vielen Ländern gibt es keine vernünftige Vertretung für die Minderheit. Und da wäre natürlich die Frage, erstens einmal, wie kann man helfen, dass eine Vertretung, dass die Minderheit endlich ihre Interessen selber vertreten kann? Ich kann sie nicht vertreten. Das ist immer ein Dilemma. Es finden sich 1000 Stellvertreter. Ne? Aber die Leute selber werden sehr wenig gefragt. Das ist ein grundlegendes Problem. Und ich glaube, natürlich gäbe es Möglichkeiten. Man könnte spezielle Sozialprogramme, spezielle Bildungsprogramme machen. Wenn man weiß, dass nur mehr Bildung den Leuten Chance gibt. Schauen Sie nur die Situation in Österreich an. In Österreich sind die Kinder der Überlebenden zum Großteil, weil sie erkennbar, in Burgenland erkennbar, aus der, und jetzt sage ich bewusst, Roma-Minderheit sind, weil sie sich dann auch mehr und mehr als Roma verstanden haben, die sind abgeschoben worden in die Sonderschulen. Und das ist dieser Teufelskreis von wenig Bildung, abschiebende Sonderschulen, dann Kleinkriminalität, das ist ein typisch Armutsphänomen weltweit. Ist ein typisches Armutsphänomen. Je ärmer die Leute, umso, solange sie nicht registrieren, klauen sie wenigstens noch. Das ist, und sie haben irrsinnig viele Kinder. Ist auch ein typisches Armutsphänomen weltweit, egal wo. Das hat sich erst in Österreich geändert mit den Kreiskischen Schulreformen. Erst dann und einer neuen Generation von Lehrern, muss man auch dazu sagen, eine neue Generation von Lehrern, die aktiv selber was verändern wollten. Und heute haben sie eine ganze Reihe von Kindern aus dieser Volksgruppe, die studiert haben. Da gibt es wirklich die Miriam Kaoli, die jetzt bei der OSZE in Warschau arbeitet zum Beispiel, ist so eine, die sozusagen geschafft hat. Und das ist, glaube ich, werden auch die zukünftigen Vertreter der Minderheit sein. Und das ist in anderen Ländern, ist ein langer Prozess, das muss man sich klar sein. In Österreich war das politisch marginal, das hat niemand mehr interessiert und hat auch die ganze Zigeunergesetzgebung ab Anfang der 60er Jahre niemanden mehr interessiert. Opferfürsorge wollte ich auch noch ganz kurz bemerken. Ja, sie waren ab 1947 anerkannt als rassische Opfer des Nationalsozialismus. Nur hat das Opferfürsorgegesetz vorgesehen, dass Leute mit Vorstrafe und verschiedene Bedingungen keine Opferfürsorge kriegen. Jetzt waren aber durch die systematische Verfolgungspolitik der Zwischenkriegszeit sehr viele natürlich vorbestraft wegen Vagabondage, wegen anderer Minimaldelikte und haben keine Opferfürsorge gekriegt. Und die typischen Zigeunerlager, wo sehr viele der Überlebenden gekommen sind, nämlich 380 circa, sie haben in Lackenbach überlebt, besonders hoher Anteil natürlich von 1500, das ist einfach nicht anerkannt worden als Konzentrationslager. Im Gegenteil, man hatte den verharmlosenden Äußerungen der Polizisten, die bewacht haben, vor Gericht, auch vor dem Verwaltungsgericht, mehr Glauben geschenkt als den Opfern in den 50er Jahren. Also da, und erst, es hat erst wirklich erst da ab Ende der 80er Jahre waren sie als Opfer dann anderen Opfern gleichgestellt. Also das war auch das ein ganz ein langer Prozess. Was den dortigen Ländern zu raten ist, ja, ich sage, das Rätsel ist eigentlich ganz einfach. Man muss eine halbwegs intelligente und vernünftige Sozialpolitik durchführen, zu der leider neoliberale Politiker grundsätzlich Nein sagen.
Wir haben da hinten eine Frage.
Eine Bitte hätte ich. Herr Freund, Sie haben ja auch geforscht über die oberösterreichische Gruppe. Es ist ja weitgehend unbekannt, dass auch Oberösterreich... Ich weiß es ja. Ja, es ist weitgehend unbekannt und vielleicht ist es für diesen Kreis hier interessant zu wissen, dass erstens einmal in Oberösterreich auch ein relativ kurze Zeit ein Zigeunerlager existierte. Und zweitens, dass Oberösterreich auch eine Minderheit hat, einige hundert dürften es gewesen sein, von Sinti, hauptsächlich Sinti, die auch fast vollkommen vernichtet worden sind, über die man in der Öffentlichkeit sehr wenig weiß. Vielleicht könnten Sie da von Ihren Forschungen
ja, ein gerne. Wenig erzählen. Wenn Sie wollen, Sie können es ja irgendwann auch nachlesen. Es gibt es sehr billig im Obersten Landesarchiv.
Und wer empfiehlt es?
Ich habe nichts davon, aber es ist, glaube ich, wenn Sie da Interesse haben, genau speziell auch diese österreichische Zigeunerpolitik im Kontext, oberösterreichische Zigeunerpolitik im Kontext der gesamtösterreichischen Zigeunerpolitik oder der NS-Zigeunerpolitik nachzulesen. Das Interessante, um das vielleicht ganz kurz zu machen, in Oberösterreich waren ja sogenannte Zigeuner nie ein relevantes Problem. Man hat nur fürchterlich viel gejammert. Ich habe einiges zitiert aus dem Oberösterreichischen Landtag. Aber in Wirklichkeit war es nie ein Problem. Die Nationalsozialisten, der Gauleiter Eichgruber, hat damals sich den Initiativen einfach, ich habe das auch beschrieben, die oberösterreichischen Nationalsozialisten haben sich sozusagen als Trittbrettfahrer einer antiziganistischen Politik betätigt. Sie sind halt auch immer aufgesprungen. Und wie es die Gelegenheit gegeben hat, zu deportieren, haben sie halt auch geschaut, dass ihre sogenannten Zigeuner deportiert werden. Und bevor es aber dazu gekommen ist, wurde noch ein Zigeunerlager in Weiher, St. Pantaleon, eingerichtet, wo circa 300 Menschen, Männer, Frauen und Kinder inhaftiert waren. Und von diesen 300, diese 300 sind nach einigen Monaten, das sind äußerst schlechte Bedingungen in diesem Zigeunerlager, aber es war Sommer, daher sind nicht so viele gestorben. Und im Herbst, im November 1941 wurde das Lager aufgelöst. Der größte Teil von den Inhaftierten dort wurde nach Lackenbach überstellt und von dort dann mit den Großtransporten, das sind 5007 österreichische sogenannte Zigeuner, in das Ghetto in Lodz gekommen und darunter eben auch fast alle dieser 300 aus Weiher. Also und die Listen hier der Lager, das ist eigentlich eine Totenliste. Also hier sind im Buch sind abgedruckt die Originaldokumente. Da musste natürlich behördlich gemeldet werden, dass sie da sind. Die Bürokratie hat ja weiter funktioniert. Das Meldeamt musste informiert werden. Und daher sind diese Sachen, sind diese Listen erhalten. Und jetzt 5007 nach Lodz. Dort sind im Zigeunerlager im Ghetto in Lodz. Es war nur ein heißer Block, wo sie 5007 hineingepfercht haben. Und es hat kein Wasser gegeben, keine Waschgelegenheit, keine Küche, nichts. Die deutsche Ghettoverwaltung hat sich geweigert, irgendein Geld da zu investieren. Die jüdische Ghettoverwaltung hatte ebenfalls kein Interesse. Sie haben 120.000 eigene Leute dort im Ghetto gehabt, wo Hunger geherrscht hat, extremster Hunger. Es ist Fleckfieber ausgebrochen. Das Fleckfieber bricht in Lackenbach und in Zigeunerlager gleichzeitig aus. Die deutschen Behörden haben natürlich Panik gehabt, bei Fleckfieber springt über. Das ist nicht eine Frage der Rasse, nicht eine Frage eines Stacheldrahtes. Fleckfieber war damals höchst gefährlich. Daran sterben ca. 600 von diesen 5007. Die werden dann am jüdischen Friedhof in Lodz begraben. Die Gräber gibt es heute noch, nur sind sie nicht gekennzeichnet, weil es ein jüdischer Friedhof ist. Und die anderen sind dann ab Mitte Dezember 1941 bis zum 20. Jänner 1942 in das Vernichtungslager Kulmhof gebracht worden und dort vergast worden. Und das Vernichtungslager Kulmhof hat ungefähr zwei Wochen vorher angefangen mit den Massenmorden. Und so waren die österreichischen sogenannten Zigeuner, also die erste ganz große Gruppe, die vernichtet wird. Und dieser Mord und den Massenmord ist einfach sehr, sehr lange überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Man hat geglaubt, es waren nur zwei Transporte aus Lackenbach, aber das habe ich dann Ende der 90er Jahre schon einmal klarstellen können. Und das andere ist, wenn die Gesetzgebung und die Gerichtsbarkeit in Deutschland davon ausgeht, zum Teil bis heute davon ausgeht, dass die systematische Verfolgung, rassistische Verfolgung mit dem Auschwitz-Erlass, also 1943 beginnt, dann ist es einfach falsch. Der systematische Massenmord beginnt im November 1941. Und das hat natürlich jetzt, was ich in Deutschland, große Auswirkungen gehabt, in Österreich nicht, weil die Behörden haben zwar gewusst, dass den Transport gegeben hat, aber es hat niemand überlebt. Also war auch nicht die Frage von Entschädigungen für die Leute relevant.
Darf ich Sie bitten? Ja.
Eine Kleinigkeit nur, die mich sehr betroffen gemacht hat. Dieses Lager in Weiher, das ist im oberen Innviertel, ist das, an der Salzburger Grenze. Dieses Lager war ein ziviles Lager. Es war kein Lager der SS, sondern war ein Lager des Gaus Oberdonau. Und es war im Landesbudget verzeichnet, genauso mit Einnahmen und Ausgaben, so wie die Landesnervenklinik und andere Pflegeanstalten. Es war eine Einrichtung des Landes Oberösterreich.
Mit Landeswappen. Finanziell zuständig war die Fürsorge, die Gaufürsorge war zuständig, bewacht wurde es von Polizisten. Und SA-Leuten, ne? Aber im Prinzip, also das ist ja, glaube ich, das Interessante, wenn Sie sich, ich habe jetzt hier noch nichts über Nationalsozialismus erzählt, wie die Dynamik zum Massenmord in Gang kommt, aber das Interessante ist, das war, also die Zigeunerverfolgung ist seit dem 19. Jahrhundert Angelegenheit der Kriminalpolizei und um diese Zuständigkeit haben sie gekämpft. Ja, sie wollten auch im Nationalsozialisten, weil es war ein Machtbeweis. Also die Gestapo hat schon das Monopol gehabt, das politische Häftlinge in ein KZ einweisen zu dürfen. Das war Macht, reale Macht. Und im Gegensatz dazu hat natürlich dann versucht, auch die Kriminalpolizei Befugnisse zu bekommen, nämlich Menschen in KZs einzuweisen. Und das und diese Macht haben sie 1937 bekommen. Und zwar haben sie die Macht bekommen, sogenannte asoziale Berufsverbrecher und ähnliche und darunter eben auch Zigeuner in Konzentrationslager einzuweisen. Und daher waren auch die Kriminalpolizei und nicht die Gestapo zuständig für die Bewachung von Zigeunerlagern. Das ist, wenn man das hat natürlich eine ganz wichtige, auch symbolische Bedeutung. Nach 1945 wollte die Kriminalpolizei natürlich nichts mehr gewusst haben. Das ist völlig klar. Und daher haben sie dann in den Auskünften, die natürlich immer an die Polizei gegangen sind, wenn die Gerichte bei der Polizei angefragt, was war denn da, das Lager Weiher, und haben dann genau von den Zigeunersachbearbeitern, die das schon damals betrieben haben, beteiligt waren am Massenmord, dann die Ausprüfung, das ist doch ganz okay, man hat ohne weiter spazieren gehen können und so weiter und so fort und Urlaub nehmen können. Das war ja eigentlich gar nicht bewacht. Ja, das drum glaube ich, ist diese Kontinuität der Verfolgungsinstanzen so extrem wichtig.
Gut, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Es war ein sehr aufschlussreicher Abend. Wie schon gesagt, ich finde einfach das Spannende daran oder das Wichtige an der Geschichtswissenschaft, dass man die Muster erkennt, dass die aufgezeigt werden, dass man die Muster erkennt und dass einfach unsere Aufmerksamkeit geschärft wird, falls solche Dinge wieder auftreten und sie treten ja immer wieder auf. Und wenn wir da ein bisschen aufmerksamer dran gehen und wir haben da jetzt wieder einen Kreis, dessen Aufmerksamkeit ein bisschen geschärft wurde hoffentlich, dann ist Hoffnung da, dass auch hier jemand aufsteht und dagegen tritt. Und das geht's letztendlich. Deshalb mal herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank auch ans Publikum für Ihre vielen Beiträge und Fragen. Ich möchte noch kurz die nächsten Veranstaltungen des Kepler-Salon ankündigen. Schon morgen gibt es die nächste Veranstaltung bereits um 19 Uhr. Es ist eine Gastveranstaltung und es geht um das Thema Arbeit, Neudenken. Da sein wird der Fritjof Bergmann und der Klaus Böttinger, ein in Oberösterreich, glaube ich, bekannter Mann. Am Donnerstag, den 27. Oktober, gibt es wieder zum Mittag bei Stifter. Woran arbeiten Sie gerade, Frau Kneifel, ist die Frage. Und Sie werden dort auch eine Kürbiscremesuppe genießen können. Findet im Stifterhaus statt, bitte, ganz wichtig. Nächsten Montag ist dann der nächste reguläre Kepler-Salon, wieder um 19.30 Uhr, am 31. März. Es geht um die
März, ich habe das jetzt einfach abgelesen, Entschuldigung. Das kommt davor, wenn man ohne Denken liest. Also natürlich Oktober, ganz richtig. Es geht um die Biomimetik auf den Spuren der Physik des Regenwaldes. Also ein spannendes Thema. Lassen Sie sich überraschen. Vortragende ist Ilse Gebeshuber. Ich möchte Ihnen noch kurz den Verein der Freunde des Kepler-Salons vorstellen. Diese unterstützen den Kepler-Salon sehr gut in ihrer Arbeit. Fragen dazu beantwortet sicher gern die Elfi Schulz, die auch heute wieder bei uns ist, wie so oft. Herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen. Der Kepler-Salon ist wie immer noch bis 22 Uhr geöffnet. Gehen Sie an die Bar, diskutieren Sie weiter. Auch der Herr Freund wird noch ein bisschen bei uns sein, bevor er wieder im Zug nach Wien fährt. Dahin auch gute Reise heute noch.
Danke.
Herzlichen Dank und schönen Abend.